HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Literaturwissenschaftler Simon Zumstig. Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Der Schweizer Schriftsteller Hermann Burger nahm sich am 28. Februar 1989 das Leben. Da war Burger 46 Jahre alt. Seine Romane, Erzählungen, Essays, Gedichte erschienen hauptsächlich im S. Fischer Verlag, dann nach einem Eklat bei Suhrkamp. Die Bücher waren schon länger nicht mehr lieferbar, aber nun hat der Verlag Nagel und Kimcher eine achtbändige Ausgabe mit allen zu Burgers Lebzeiten veröffentlichten Texten herausgebracht. Herausgeber dieser Werkausgabe ist der in Zürich lebende Literaturwissenschaftler Dr. Simon Zumstig, heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Simon Zumstig, Sie sind Herausgeber dieser Ausgabe und dass Sie ein Burger-Experte sind, muss man deshalb wohl nicht besonders betonen. Sie haben über Burger promoviert, Sie haben zahlreiche Aufsätze über ihn veröffentlicht, Sie haben die Ausstellung, die im Zürcher Strauhof-Museum gezeigt wurde, Nachlass zu Todeszeiten kuratiert, Sie haben Texte von Burger ediert. Aber Sie sind zu jung, um ihn persönlich erlebt zu haben. Als Burger sich das Leben nahm, 1989, da waren Sie gerade mal 16 Jahre alt. Oder sind Sie vielleicht doch schon als Schüler zu Lesungen von Burger gegangen und ja, haben ihn um ein Autogramm oder eine Signatur gebeten?
Nein, zu dieser persönlichen Begegnung bekamen Sie in der Tat nicht. Aber ich wurde über das Gymnasium mit Burger bekannt, weil mein damaliger Deutschlehrer mit Burger persönlich bekannt war und also früh seine Schüler und Schülerinnen an diesen Autor herangeführt hat, der ja nicht gerade dafür bekannt ist, eigentlich ein Leseleichter und eben klassisch gymnasialer Autor oder Textverfasser zu sein.
Sie sind in Aargau zur Schule gegangen?
Genau, also ja, dem Heimatkanton von Hermann Burger, muss man vielleicht präzisieren, hinzufügen.
Und da kam man an Burger eigentlich nicht vorbei.
So ist es, gab kein Vorbeikommen damals.
Auch wenn man so jung war, ist man schon mit Burger sozusagen aufgewachsen. Und ich habe den Vorteil des Älterseins. Ich habe Hermann Burger hier in Frankfurt erlebt. Er war 1985, 86 Gastdozent der Stiftungsdozentur für Poetik an der Goethe-Universität. Ich habe ihn auch beim Zaubern und Klavierspielen und natürlich bei Lesungen zugehört und zugeschaut. Simon Zumstig, zu Burger gehört mehr als eine achtbändige Werkausgabe. Wir werden deshalb noch auf die Person, auf den Menschen Burger zu sprechen kommen, auf den Zauberer, den Klavierspieler, den Bobfahrer, den Saxophonisten, den Ferrari-Fan, den Stumpenraucher, den Germanisten, den Literaturdozenten und Redakteur, den manisch-depressiven. Belassen wir es mal bei dieser bruchstückhaften Aufzählung. Ich möchte Sie jetzt erst einmal bitten, den Schriftsteller Hermann Burger kurz vorzustellen. Ja, welche Bedeutung hat er für die Literatur der Schweiz?
Eine sicherlich eminent wichtige Bedeutung. Man kann vielleicht, wenn man das in den Jahreszahlen einordnet, 42 geboren, auch an seinen Zeitgenossen ablesen. Also es war die Zeit des Friedrich Dürrenmatt, es war die Zeit des Max Frisch, Jörg Steiner gehört dazu, Peter Bixel. Und da ist Burger, der eigentlich erst dann in den 70er Jahren eben mit diesem Roman Schilten die Bühne so richtig betreten hat, das war sein Durchbruch damals, eigentlich herausgestochen aus dieser Szene, weil er eben etwas gemacht hat, das damals gar nicht en vogue war, sondern zu einer Sprachakrobatik und zu einer Erzähl- und Fabulierlust gefunden hat, die eigentlich völlig quer in der damaligen Landschaft stand. Es gab vergleichbare Experimente bei Zeitgenossen von ihm, wie jetzt E.Y. Meyer, der mit In Trubschachen 3 Jahre vor Schilten etwas Ähnliches versucht hat, das aber, was jetzt die Humorlastigkeit, oder man sollte ja nicht von Last sprechen, wenn man Humor ins Feld führt, was den Humor anbelangt, war sicherlich Burgers Schilten der größere Wurf, oder das?
Eigentlich nicht zu überbieten.
Ja, wirklich.
Simon Zumstig, 8 Bände umfasst die Ausgabe des von Ihnen herausgegebenen Werks. Ja, das sind rund 3200 Seiten. Was steht denn bitte alles auf diesen 3200 Seiten geschrieben?
Ja, die Zahl tönt zuerst mal erschlagend. Es gibt das böse Wort von der Gesamtausgabe als Grab eines Dichters. Das soll es auf
es ist
keinen
ja nicht
Fall.
Die Gesamt.
Das kommt noch dazu. Es soll auf keinen Fall eben eine Grablegung sein, eine verspätete um 25 Jahre, sondern eine Wiederentdeckung. Und da stehen drin, dass Burger in allen Textsorten eigentlich produziert hat, in allen Gattungen. Er hat mit Lyrik begonnen, 67 hat er der Titel damals Rauchsignale, ja, eigentlich die Indianer-Sphäre bedienend und hat dann zur Prosa gewechselt, 70. Und hat letztendlich sich sogar, aber das ist jetzt genau nicht in dieser Ausgabe, auch mal sich im Dramatischen versucht mit einem Stück Die Scheintoten. Was in dieser Ausgabe drinsteht, um jetzt konziser Ihre Frage zu beantworten, ist alle Texte aus diesen Gattungen, die ich jetzt erwähnt habe. Band 1 beginnt klassischerweise mit der Lyrik. Burger hat da noch nachgedoppelt in 80, hat noch einen Band Kirchberger Idyllen geschrieben. Er geht über diese, in dieser Ausgabe dann zu den Erzähltexten. Das sind zwei Bände. Dann sind natürlich die drei großen Romane, Schilden 76, Künstliche Mutter 82, Brenner 89 darin enthalten. Dann ein ganz wichtiger Bestandteil seines Schaffens. Er war Zeit seines Lebens oder ziemlich lange, nicht ganz bis zum Schluss, auch Literaturredaktor beim Aargauer Tagblatt. Also er hat sich, weil er unter anderem auch habilitierter Germanist ist oder war, in dieser Profession noch betätigt. Es hat also in Band 7 der Ausgabe dann auch Arbeiten literaturkritischer Natur, wo sich Burger über seine Zeitgenossen oder auch über seine Vorgänger und Vorläufer bis hin zu seinen bewunderten Vorbildern, ich nenne zum Beispiel Robert Walser, äußert. Und dann im letzten Band, das haben Sie bereits angesprochen, ist in diesem Band 8 einerseits die Frankfurter Poetikvorlesung, in der sich über sein eigenes Schaffen äußert, vorhanden und andererseits dieser berühmt-berüchtigte Tractatus Logico Suicidalis, den er 88, ein Jahr dann vor seinem Freitod dann veröffentlicht hat. Ja. Genau.
Gibt es denn zu diesen Texten noch spezielle Kommentare oder Erläuterungen? Wie ist denn die editorische Ausstattung?
Die Ausstattung ist zum einen so, dass sicher als zusätzliche Attraktion in Anführungszeichen sollte hinzukommen, dass jeder Band über ein Nachwort verfügt und diese Nachworte sind, weil es eben eine Leseausgabe ist, die sich nicht so sehr an ein akademisches Publikum wendet, sind diese Nachworte von Leuten verfasst, von Menschen, die in der Regel mit Burger noch in einem Kontakt standen. Also ich kann Beispiele nennen, die hier vielleicht in Deutschland bekannter sind. Es gäbe Beispiele, die in der Schweiz bekannter sind. Das Nachwort zum Gedichtband, also dem ersten Band, hat Harald Hartung geschrieben. Er hat in dieser Zeit, als Burger zu Fischer kam, 79, war er Redaktor Harald Hartung bei der Neuen Rundschau, also der Hauszeitschrift eigentlich des Fischer Verlages, und hat also diese ersten Erzählungen dann auch in diese Neue Rundschau aufgenommen. Der Orchesterdiener hieß das Kabinettstück damals. Es ist also ein biografischer Konnex da, und das Zweite ist überflüssig zu sagen, Harald Hartung ist auch ein ausgewiesener Experte in der Lyrik, nicht nur als Rezenten, selbst Kritiker, Autor ist, sondern weil er wirklich dieses Metier beherrscht. Oder es ist im letzten Band mit dem Tractatus Logico Suicidalis hat Ulrich Horstmann, der Burton-Übersetzer unter anderem, der Anglist, das Nachwort geschrieben. Auch er hat mit Burger noch über das Thema Melancholie ein Interview geführt, respektive wurde von Burger in dessen Rolle als Kulturjournalist darüber interviewt. Also auch dort haben wir diese Inklination, dass da jemand über diesen Burger spricht, der wirklich noch eine unmittelbare Beziehung auch zu diesem Gegenstand hatte. Zum Punkt zu kommen, es geht darum, dass eigentlich die Idee der Ausgabe die war, dass eben das einem breiteren Lesepublikum auch schmackhaft gemacht werden soll, dass das nicht in dieser berühmt-berüchtigten, vielleicht zu Unrecht eben so betitelten Elfenbeinturm zurückkehrt.
Es soll eine richtige Leseausgabe sein und nicht eine wissenschaftliche Ausgabe, wo man wirklich immer mit der Lupe noch da sitzt und irgendwelche Anmerkungen studieren muss.
Hat mit diesem historisch-kritischen, das lange die Editionswelt bestimmt hat, hier in Deutschland nichts zu tun. Es ist nichtsdestotrotz natürlich so, dass sämtliche Texte seriös ausgewiesen sind, wo sie das erste Mal erschienen sind, wo allenfalls noch Varianten aufgetaucht sind. Aber dieser ganze philologische Apparat ist auf ein Minimum beschränkt, weil es...
Simon Zumstieg, Sie arbeiten im Schweizerischen Literaturarchiv Bern. Dort wird der Nachlass von Hermann Burger verwahrt oder verwaltet. Die achtbändige Ausgabe umfasst, Sie haben es gesagt, alle zu Lebzeiten Burgers veröffentlichten Texte. Ja, da fragt man sich natürlich, wie viele unveröffentlichte Texte gibt es? Welche Schätze gibt es da noch zu heben?
Es gibt in diesen Kisten oder Schachteln im Schweizerischen Literaturarchiv noch sehr viele Dinge, die ungehoben sind. Jetzt nicht so sehr in der Hinsicht, dass das ausformulierte, fertige Texte wären, sondern einfach in der Hinsicht, dass mindestens 150 Schachteln voll mit Dokumenten von Burger da liegen, seien das Varianten zu seinem Erfolgsroman Schilten, seien das eben dieses schon erwähnte Stück Die Scheintoten. Es sind da einfach noch x Dinge. Besonders interessant sein erster nie veröffentlichter Roman Lokalbericht aus dem Jahre 1970, die zu heben sind und was den Lokalbericht angeht, im Moment eben auch gehoben werden.
Also da können wir doch noch einiges erwarten. Jetzt will ich mal nicht den Literaturwissenschaftler Simon Zumstieg fragen, sondern den Leser. Was sind denn Ihre liebsten Bücher oder Texte von Hermann Burger?
Das lässt sich natürlich nicht ganz leicht auseinanderdividieren, diese zwei Personen, die Sie jetzt da in mir angesprochen haben, wie das bei Burger auch nie so leicht war. Ich würde jetzt sagen, dass ich da im Verlauf meiner langjährigen Beschäftigung auch eine Entwicklung durchgemacht habe. Natürlich ist das Schilten, wie in Burgers eigenen Augen, der beste Text, wenn es um die Perfektion, um die schiere Beherrschung der Sprache geht. Also habe auch ich meinen Zugang zuerst mit Schilten gefunden, habe mich dann aber, und damit habe ich mich primär in der Dissertation auseinandergesetzt, an die künstliche Mutter herangewagt, die vielleicht weniger perfekt, weniger abgerundet, weniger durchgearbeitet ist, aber in ihrem Tempo und ihrer Absurdität zum Teil auch eben dann überwiegend zu überzeugen vermag, und bin aber letztendlich oder mittlerweile dabei angelangt, eigentlich diesen Brenner, den letzten Roman, der ja eigentlich auf vier Teile angelegt gewesen wäre, für den besten zu halten. Einfach auch aufgrund, weil man daran ablesen kann, wie sich dieser Hermann Burger, der eigentlich immer als ein Etikett oder als eine Marke verkauft wird, doch auch entwickelt hat über die vielen Jahre hinweg. Diese Spanne, die zwischen 67 und 89 liegt, da ist nicht ein Burger am Werk, sondern da ist eine Entwicklung passiert in seiner Schreibe.
Simon Zumstieg, Sie haben Musik ausgewählt, die Burger vielleicht auch vorgeschlagen hätte. Was hören wir zuerst?
Burger hat das tatsächlich auch mal vorgeschlagen, als er selbst im Radio eingeladen war. Wir hören zuerst die Filmmusik von Fellinis La Strada, den Film aus 54. Nina Rota ist der Komponist. Es behandelt die Schaustellerszene und das Hoch und Tief eines solchen Zirkuslebens auf der Straße.
Und wir hören einen Auszug daraus aus dieser Titelmusik. Nino Rota schrieb die Filmmusik für Federico Fellinis Film La Strada. Wir haben einen Auszug daraus gehört. Musik, die der Literaturwissenschaftler Simon Zumstick heute zu Gast in H2 Kultur Doppelkopf ausgewählt hat. Wir sprechen über Hermann Burger, um an einen großen Schriftsteller zu erinnern. Gastgeberin in H2 Kultur Doppelkopf ist Hanne Kulessa. Simon Zumstick. Federico Fellini war Burgers Lieblingsregisseur, deshalb die Musik. Und die Hauptfigur in La Strada ist Zampano, ein Schausteller, der auf den Marktplätzen und im Zirkus zeigt, wie er die um seinen Brustkorb geschlossene Eisenkette sprengt. Das ist die Nummer, die der Zampano drauf hat, die einzige. Hermann Burger liebte das Zirzensische, er liebte vor allem die Zauberei, die Zauberer, die Welt der Illusion. Sie kennen, glaube ich, jede Zeile von Hermann Burger, Simon Zumstick. Wo überall wird bei Burger gezaubert?
Ja, der wichtigste Text der Zauberei ist sicher seine Erzählung, Diabelli Prestidigitateur, schon das Wort ist ein Zungenbrecher, das mir jetzt
noch
auf Anhieb gelungen ist.
Das wollen wir jetzt
nochmal
hören.
Prestidigitateur, es heißt, es kommt aus dem Lateinischen, presto digitus, also der schnelle Finger. Es gibt auch einen Untertitel, typischerweise für Burgers Erzählungen sind diese Untertitel, das heißt ein Abschiedsvolte an Baron von Kesselring. Und diese Geschichte, die im Kern eben die Zauberei und die Kulisse, respektive das Zirzensische zum Thema macht, ist ein Abschiedsbrief eines einst genialen Zauberers, der einem Gönner, also einer höheren Instanz, an die er sich wendet, darüber Rechenschaft ablegt, dass er jetzt eben nicht mehr zaubern kann, dass er quasi im Koma seines Künstlertums liege, wie es dann im Text heißt. Und das hat damit zu tun, diese fundamentale Existenzkrise des Zauberers, dass er eben zu oft hinter seine eigenen Kulissen geblickt hat, dass er zu reflektiert ist, was seine eigene Handhabe der Kunst anbelangt. Und dann gibt es diesen berühmten Satz, der immer wieder auftaucht, der da eben heißt, ich habe illudiert und dabei mein Selbst verjuxt. Das ist eine Grundthematik, die sich weiter durch Burgers Werk zieht, aber eben sicherlich am prominentesten in diesem Text über den Zauberer Diabelli.
Ja, das Zaubern kommt immer wieder kommt es vor. Und die Zaubersprache vor allen Dingen ist auch in seine Texte eingegangen. Da gibt es so ein wunderbares Wort, eskamotieren, das ist aus der Zauberwelt. Das heißt, das Verschwinden lassen. Und wenn man beim Zaubern etwas verschwinden lassen will, dann muss man das Publikum ablenken. Und die stärkste Ablenkung besteht beim Zaubern aus Reden und aus Sprechen. Burger hat das in der Erzählung Diabelli ja sehr genau beschrieben. Er hat aber auch beschrieben, wie er selbst hinter den Worten, den Sätzen verschwindet und von sich ablenkt. Und das, obwohl er doch sich selbst zum Teil in intimster Weise darstellt und präsent sein will, immer wieder. Ist das nicht ein ganz eklatanter Widerspruch, Simon Zumstick?
Doch, das ist genau der Widerspruch, von dem diese Texte auch leben. Diese Widersprüchlichkeit wird im Text zusätzlich auf die Bühne gestellt. Das Erste, was man ja feststellen könnte, ist, dass diese Ablenkungsrede, die eben der Zauberer zur Verfügung hat, auf der Bühne tatsächlich eine Rede ist, die komplementär zu der Handlung passiert. Und der Wortzauberer, als den sich Burger dann eben begriffen und auch inszeniert hat, hat ja auf den ersten Blick das Problem, dass er die ablenkende Rede in der Rede selbst verstecken muss, respektive umgekehrt sich selbst entweder in der Rede offenbaren oder eben eskamotieren muss. Und da gibt es stilistische Mittel wie die Ironie oder andere rhetorische Formen. Er spricht manchmal auch von Vexierspielen literarischer Art, also etwas, das man, wenn man den Text sieht, eben doch nicht sieht, die er da anwendet und dementsprechend tatsächlich dieses Doppelspiel zwischen sich ausstellen und sich verbergen immer wieder im Text auf raffinierte Art und Weise inszeniert.
Dieses Verstecken, dieses Verschwinden hinter Wörtern, da gibt es diese wunderbare Erzählung, der Leser auf der Stör, der Mann aus Wörtern, also das hat er ja auch selbst für sich beschrieben, er ist der Mann aus Wörtern. Simon Zumstick, der große Erfolg, der richtig große Erfolg von Hermann Burger begann mit dem Roman Die künstliche Mutter. Sie haben es schon gesagt, erschien 1982. Der wichtigste und mächtigste Literaturkritiker in dieser Zeit, Marcel Reich-Ranicki, reagierte euphorisch auf dieses Buch und hat Burger seitdem gefördert und protegiert, muss man sagen. Er nannte ihn den Zaubermeister der Literatur oder den originellsten Sprachkünstler der deutschen Literatur. Ja, jetzt müssen Sie doch nochmal genau sagen, was ist das wirklich Herausragende an der künstlichen Mutter?
Ja, zunächst muss man vielleicht zu dieser Geschichte Marcel Reich-Ranicki und Hermann Burger auch noch etwas sagen. Das ist in der Tat so, selbst unmittelbar nach dem Tod hat ja Karasek in einem berühmten literarischen Quartett Reich-Ranicki vorgeworfen, er habe quasi Burger erfunden. Diese zwei Lebensläufe sind, was den Erfolg des Schriftstellers Hermann Burger in Deutschland anbelangt, eng gekoppelt. Das ist so. Es ist auch schon früher passiert, es ist nicht erst mit der künstlichen Mutter passiert, sondern 1979 hat Marcel Reich-Ranicki Diabelli, eben die bereits erwähnte Zaubererzählung, über den grünen Klee gelobt.
Wie und wir die in Wasserfall,
Wasserfall. Finsternis, ja, aber die war dann 85 natürlich später. Aber das war eigentlich vorbereitet, diese Geschichte, dass dann die künstliche Mutter in Deutschland eine Erfolgsgeschichte werden sollte. Man muss sehen, dass wenn ich jetzt das Herausragende dieses Textes so fast euphorisch beschreiben sollte, dass da auch Gegenstimmen da sind, die eben sagen, das ist nicht mehr der Burger von Schilten, das ist zum Teil sexistisch, da hat es Dinge drin, die nicht passabel sind oder die ein gutes Buch dann eben nicht ausmachen. Was macht es aber letztlich aus? Und ich glaube, es ist etwas, das man mit dem Begriff des wilden Schreibens umschreiben könnte oder benennen könnte. Dieser Text ist derart furios und mit hohem Tempo gehalten. Er überbordet vor Informationen. Er macht zum ersten Mal eigentlich in der Schweizer Literatur keine Unterscheidung zwischen E-Kultur und U-Kultur. Es ist wirklich so, dass dort alltägliche Dinge oder eigentlich eben leichte Unterhaltung genauso drin Platz hat neben Goethe oder ein Ben-Zitat unmittelbar neben einem pornografisch anmutenden Witz zu stehen kommt. Das macht eigentlich letztendlich diese künstliche Mutter, abgesehen davon, dass es ein Zeitdokument ist, 1982, das in eine Epoche reinfällt, in dem eben diese Mütter nicht zuletzt aufgrund der psychoanalytischen Theorie sehr stark zur Kasse gebeten wurden. Also Burger ist nicht der Einzige, der da eine Mutter an den Pranger stellt. Das wäre aber nur das Zeitgenossenschaftliche an diesem Text. Das wirklich Wichtige, glaube ich, literarhistorisch, ist diese überbordende Poetik, dass alles in diesem Text zusammengewürfelt wird und in eine fantastisch anmutende Geschichte letztendlich verpackt wird.
Die Geschichte. Es ist ein Literaturdozent, genau. Wolfram Schöllkopf, der sozusagen gemordet wird, so empfindet er das selber, und eine Kur macht, eine Therapie macht. Mhm. Was passiert da genau?
Es geht ihm darum, dass er darauf kommt, dass eigentlich er an einem Muttertrauma leidet und deshalb auf die Idee sich versteigt, dass er eine künstliche Mutter, deshalb dieser Titel, finden könnte. Und er findet diese letztendlich im Berg der Schweiz schlechthin, nämlich im Gotthard. In diesem Gotthard gibt es eine Klinik, in die er Eintritt erlangt dann im vierten Teil, und in dieser Klinik wird sein Muttertrauma dank einer literarischen Therapie, die kombiniert ist mit Erdwärme etc., dann so weit geheilt, dass er im fünften Teil Richtung Tessin wieder davonbrausen kann und diese multiple Matrose, eines seiner Wortspiele, das er da eben bringt, diese multiple Matrose dann gelöst ist und er scheinbar geheilt in der Kürze wie ein Feuerwerk am Tessiner Himmel explodiert.
Scheinbar geheilt von der Unterleibsmigräne, wie es genau. So schön heißt. Man muss auch ein Wörterbuch oder den Pschyrembel dazu nehmen, um Burgers Worte zu verstehen. Er liebt es, sich da in diesem medizinischen Vokabular oder auch in erfundenen Wörtern, er findet ja auch, sich richtig zu suhlen. In jedem Fall ist es schon ein ziemlich verrückter Roman und schon wunderbar zu lesen.
Ja.
Kommen wir mal zu dem anderen, jetzt haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, den ersten Roman, Schilten, das ist nun was ganz anderes. Da geht es um einen Lehrer, der einen Bericht schreibt über seinen Schulunterricht, der aber längst kein Schulunterricht mehr ist, sondern er hat eine Einheitsförderklasse, eine kleine Klasse. Da geht es eigentlich um die Friedhofs- und Scheintotenkunde. Simon Zumstick.
Das ist, wie Sie sagen, er hat das Fach Heimatkunde, das in der Schweiz damals auf dem Lehrplan stand, mit der Todeskunde ersetzt. Dieser Peter Stirner, der das Pseudonym Armin Schildknecht angenommen hat. Und das hat damit zu tun, dass er in einem abgelegenen Seitental im Kanton Aargau eben in einem Schulhaus unterrichtet, dass, wenn dort Begräbnisse sind, die Turnhalle freigemacht werden muss, damit die Leichenfeiern dort abgehalten werden können. Und dieses Schulhaus liegt gegenüber einem Friedhof, sodass es eigentlich dann auf der Hand liegt, dass dieser Lehrer sukzessive in diese Todesperspektive verfällt, dass er das ganze Leben vom Tod her versteht und dementsprechend auch seine Schüler unterrichtet. Seine Schüler nur als vom Tod geohrfeigte, grinsende Fratzen begreift, die einzuüben sind ins Ableben quasi.
Das ist im Grunde ein geschlossenes Warnsystem, in dem sich der Lehrer Schildknecht befindet, und es ist mit einer unglaublichen Komik beschrieben. Also für mich ist es mein liebstes Burger-Buch. Es ist ein ganz großartiger Roman.
Das ist auch ganz wichtig, dass diese Froschperspektive, die Sie ansprechen, also dass das in einem geschlossenen Warnsystem stattfindet, wichtig ist für diesen Roman. Er hat im Nachhinein, hat Burger bereut, es hört auf, der Text, mit einem Nachwort des Inspektors, an den eben eigentlich dieser ganze Bericht gerichtet war. Und später hat der Autor Burger bereut, dass er dieses Nachwort geschrieben hat, weil das noch die Außenperspektive reingebracht hat. Eigentlich wollte er wirklich diese ganz solipsistische Welt, dieses nicht entrinnen können aus diesem Blickwinkel, dass Tod und Leben derart verhängt sind und eben zugunsten letztlich des Todes verhängt sind, nochmals ausgebrochen ist. Also
bei der künstlichen Mutter hat man das Gefühl, man liest sehr viel über den Autor, der Autor steckt drin, man erkennt auch viel Autobiografisches. Bei Schilten erkennt man das nicht auf den ersten Blick. Wenn man die Burgerschen Bücher kennt, merkt man, dass eigentlich da der Autor viel stärker drinsteckt, oder könnte man vermuten? Ist es richtig, dass es ein Selbstporträt ist?
Ja, auf jeden Fall. Er hat das selbst auch immer wieder betont. Es ist zunächst die Lehrerthematik, mit der er sich ernsthaft befasst hat, weil ziemlich jeder, der in der Schweiz damals schrieb, sein Geld mit dem Lehrerdasein verdiente, und er wollte auch und ist zum Teil auch in den Schuldienst eingestiegen und hat den Schuldienst dann erst wieder verlassen, als er eben via Werkjahre oder Förderbeiträge zum Schreiben gefunden hat. Das ist zunächst mal die biografische Komponente, dass nicht umsonst eine Lehrerfigur hier die Hauptrolle spielt, und die biografische Komponente ist natürlich auch, dass das ein Seitental ist, das da Vorlage gegeben hat zu seinem Wohnort, an dem er seine Kindheit verbracht hat.
Hat er auch selbst auf den Friedhof geguckt.
Genau, und die letzte Geschichte ist, dass tatsächlich alle die wichtigen Themen von Burger hier bereits antizipiert sind. Also es wird auch, obwohl die künstliche Mutter und Brenner viel voyeuristischer mit der eigenen Geschichte umgehen und da Realität und Fiktion noch offensichtlicher vermischt werden, sind dort die Grundthemen schon angelegt.
Burger war manisch depressiv. In einem Fragebogen von der FAZ, diesem berühmten Fragebogen, lautet eine Frage nach dem größten Unglück, und da antwortet Burger: eine moderne Zivilisationskrankheit, die Depression. In dieser Zeit, als er Schilten geschrieben hat, war die Depression, glaube ich, nicht zu bemerken. Oder wie sah das aus? Er hatte gerade in dieser Zeit zwei Söhne, er war glücklich verheiratet. Es sieht nach einer guten, glücklichen Zeit aus.
Ja, der Krankheitsverlauf ist so, dass er hatte ab 1970 erste Symptome, aber die waren halt somatisiert. Also das waren somatische Symptome, eben diese später in der künstlichen Mutter als Unterleibsmigräne auftauchenden Schmerzen im Unterleib und im Geschlecht. Und hatte dann eigentlich bis 76 eine Zeit, die zwar sukzessive von dieser Unterleibsmigräne immer wieder im Frühjahr heimgesucht war, aber er konnte doch arbeiten. Wenn man die Jahre 72 bis 76, er hat 4 Jahre an Schilten gebraucht, anschaut, war jeweils im Frühjahr diese Auszeit, krankheitsbedingt, aber dann auch eine fruchtbare Zeit im Sommer. Meist im Tessin hat er an seinem Roman geschrieben, die er nutzen konnte. Wirklich dann steil bergab ging es eigentlich ab dem Jahr 79, weil dann zu dieser Depression auch die sich zum ersten Mal richtig geäußert hat, eine manische, also eben die Bipolarität hinzukam, dass dann ein Auf und Ab wurde, dass immer sich schneller drehte das Rad, also diese Frequenz der Störung oder der Krankheit immer schneller wieder zuschlug.
Immer kürzeren Schuben. Ja. Simon Zumstieg, wir sprechen gleich weiter, auch über die Krankheit und den Tod von Hermann Burger. Wir hören jetzt erst einmal eine weitere Musik, die Sie ausgewählt haben. Wir hören den ersten Satz aus Schumanns Klavierkonzert, gespielt von Dino Lipatti. Warum haben Sie dieses Konzert ausgesucht?
Auch da spielt einerseits der Fragebogen, den Sie angesprochen haben, eine Rolle. Schumann ist erklärtermaßen Burgers Lieblingskomponist. Und andererseits der ebenfalls schon angesprochene Diabelli-Text. Dort kommt nämlich unter anderem als Vision dieses Diabelli vor, dass er immer schon als Kind eigentlich hätte etwas, Zitat, Dino Lipatti-ähnliches werden wollen. Also dieser jung verstorbene Dino Lipatti, der bereits mit 33 Jahren gestorben ist, in der Schweiz gelebt hat, ist quasi eine Figur der Identifikation für diesen Zauberer, der hier eben nun im Schumann-Klavierkonzert zu hören ist, das zudem noch etwas Ähnliches macht, wie Hermann Burger in seinen Texten immer gemacht hat. Es zitiert nämlich, es wird ziemlich schnell das berühmte Motiv von Florestan aus der Oper Fidelio von Beethoven variiert. Und dieses Stück hören wir nun.
Das Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Herbert von Karajan mit dem ersten Satz aus Robert Schumanns Klavierkonzert, Solist Dino Lipatti. Und wir haben uns aus diesem ersten Satz mit einer Blende herausgeschlichen. Ausgewählt wurde die Musik für diesen HR2-Kultur-Doppelkopf von Simon Zumstieg, Literaturwissenschaftler und Herausgeber der achtbändigen Hermann Burger Werkausgabe. Wir erinnern an Hermann Burger, Gastgeberin im Doppelkopf ist Hanne Kulessa. Drei Cs, so Burger, haben sein Leben, seine Literatur bestimmt. Das Zirzensische, das Zimeterische, das Zigarristische. Also der Zirkus und die Zauberei, der Friedhof und die Toten und die Scheintoten und die Stumpen, die Zigarren. Das sind die drei hohen Cs und dazu gehören noch die Musik, der Sport, das Bobfahren und die Liebe zum roten Ferrari, aber auch die unglückliche Liebe zu den Frauen. Simon Zumstieg, wo fangen wir denn da jetzt mal an?
Ja, das hängt in der Tat alles eng zusammen, diese exzessive Lebensweise, die dann vor allem nach 79, weil eben dann sich das Bild verändert hat, das Krankheitsbild eingesetzt hat, dass diese Bobfahrerei, das Flair für Geschwindigkeit, dass sich auch in seinem Jugendtraum einen Ferrari zu besitzen, es wurden dann letztendlich gar deren drei geäußert hat, dass das mit diesem Zauberhaften und dieser Scheinhaftigkeit der Existenz eng zusammenhängt. Und es ist sicherlich eines der Charakteristika für Burger, dass er sich nicht nur als Autor aktiv inszeniert hat, sondern dass er eben auch aktiv an der Auflösung dieser Grenze zwischen Leben und Werk gearbeitet hat, dass man in der Tat von einem Lebenswerk in einem ganz eigentümlichen Sinne eben dann sprechen kann. Bobfahren, ja, er hat in St. Moritz und in Innsbruck jeweils solche Bobfahrten als Co-Pilot mitgemacht. Also hat diesen Rausch, den er selbst als Wiedergeburt, weil es eben wie durch einen Geburtskanal hindurchgehen sei, beschrieben und erlebt hat, mehrmals gesucht.
Und er hat Musik gemacht, er war Saxophonist und er hat Klavier gespielt.
Und er konnte malen, also es ist wirklich, die Schreiberei ist letztendlich das gewesen, was obsiegt hat im Kampf seiner Begabungen. Er hatte zuerst auch Kurse an der Kunstgewerbeschule in Zürich besucht, weil er schon als Junge Zeichenwettbewerbe gewonnen hat.
Doch auch Architektur erstmal studiert.
Ja, das war dann noch die Zwischenstation vor seinem Germanistikstudium, aber zeitgleich mit der Architektur hat er sich an der Kunstgewerbeschule eingeschrieben, anfangs der 60er Jahre, und er hat eben diese musikalische Begabung. Er hat Saxophon gespielt, weil dann die Zähne, also seine Schaufelzähne, waren ein bisschen weit auseinander, das Saxophonspiel nicht mehr möglich war, hat er sehr gut Klavier gespielt und hat dann eben auch das Vibraphon vor allem für sich entdeckt, das er regelmäßig an Anlässen bedient hat. Er war in der Jugend in Jazzbands, in zwei, und in einem Orchester, in einem Tanzorchester. Also er hat da mehrere Begabungen gehabt, was die musischen Seiten anbelangt.
Und die unglücklichen Lieben zu den Frauen, also da kann man ja eine ganze Menge darüber lesen, und Burger hat ja auch dann im Grunde Privates wirklich öffentlich gemacht. Was waren das für Lieben? Was war das für eine Besessenheit bei ihm?
Ja, ohne jetzt ins Fach der Psychologie selbst abgleiten zu können oder müssen oder sollen, ist das sicher, gerade bei Dagmar Berghoff, er hat sie um eine sogenannte Wahlschwesternschaft gebeten, also eine Adoptivschwesternschaft, weil er eben für diesen Roman Die künstliche Mutter eine solche Wahlschwester brauchte. Und das hat nun mit dieser vorher beschriebenen Auflösung der Grenze zwischen Fiktion und Realität zu tun, dass er sich dann tatsächlich diese Wahlschwester eben auch in der Realität gesucht hat. Und bei Dagmar Berghoff, es hat einige Zeit gedauert, bis er Antwort auf seinen ersten Brief gekriegt hat, aber da hat das eben funktioniert und es ist eine 7-jährige Brieffreundschaft daraus geworden.
Burger hat das literarisch wirklich, dieses schwierige Verhältnis zu Frauen, gut verarbeitet. Und wenn wir so diese ganzen Bobfahren, Musik, Zauberei, Klavierspielen, all das, ein Virtuose, großartig war er einfach im Schreiben. Alles andere, auch das Zaubern, er war einfach kein guter Zauberer, das muss man doch mal sagen. Ich habe ihn zaubern gesehen und war ein bisschen mitleiderregend.
Ja, man munkelt eben, dass das auch zur Inszenierung gehört hat, dass er diese Zauberei auf dem Papier viel besser beherrscht hat als letztendlich mit seinen nicht ganz dazu geeigneten Fingern. Ja.
Wir haben es schon erwähnt, ein knappes Jahr vor seinem Tod, vor seinem Freitod, erschien der Band Tractatus Logico Suicidalis über die Selbsttötung. In über 1000 Aphorismen, so kann man die Notate wohl nennen, setzt sich Burger wissenschaftlich, ironisch mit dem Freitod auseinander. Man hat auch dieses Buch als eine Art intellektuelle, literarisch-philosophische Spielerei genommen vom Verlag aus. Erstmal im Klappentext heißt es nämlich, Zitat, das Besondere, Individuelle, das ist Hermann Burgers persönliche Betroffenheit und die Faszination, über den Freitod zu berichten und ihn nicht zu suchen wie Kleist, Trakl und viele andere. Zitat Ende. Das war eben ein Irrtum. Ein Jahr später, am 28. Februar 1989, nahm Burger sich das Leben mit Tabletten und reichlich, damit er nicht als Scheintoter zurückbleibt. Simon Zumstick, war das nicht, wenn man seine Bücher gelesen hat vor dem Tractatus und ihn erlebt hat, war das nicht vorauszusehen mit dem Freitod?
Ich kann da nur die Textzeugnisse als Literaturwissenschaftler natürlich zu Rate ziehen oder eben mir Berichte von Zeitzeugen anhören. Aber was mir schon noch, ich habe es schon damals im Zusammenhang mit der Ausstellung immer wieder gesagt, wichtig scheint, ist, dass dieser Freitod, einerseits ist es wichtig, dass das ein Freitod genannt wird und nicht ein Selbstmord, weil eben das Burgers Meinung zu diesem Thema war, also dass diese moralisch verwerfbare Angelegenheit aus diesem Wort raus ist. Und andererseits waren das nicht reichlich Tabletten, sondern eben eine Dosis, die nicht unbedingt letal sein muss. Also das ist obduktionsberichtlich bestätigt, dass das hätte glimpflich verlaufen können. Das ist,
das wüsste ich nicht.
Nicht so, dass er spricht im Brenner, das ist ja das letzte Buch, das zeitgleich mit seinem Tod dann erschienen ist, er spricht er von 100 Tabletten dieser Marke, die man einnehmen müsse für den Exitus. Und es waren bei ihm an diesem Abend 10 solche Tabletten, die eben zwar lebensgefährlich sind, aber nicht unbedingt ausreichen.
Er hat mal gesagt, also mehrfach habe ich ihn das sagen gehört, da hattest du mir gesagt, ich will nicht enden wie Robert Walser, ich werde nicht enden wie Robert Walser. Also sediert durch Medikamente, Kartonagen, falzend beaufsichtigt in einer Klinik, so saß Walser die letzten 23 Jahre seines Lebens eben nicht schreibend in der Heil- und Pflegeanstalt Herisau. Burger musste aber eben Medikamente nehmen gegen seine Depression und das heißt, wenn er Lithium einnahm, konnte er eben nicht mehr schreiben. Es gibt ein Zitat, man simuliert das perfekte Gelingen und erlebt das totale Scheitern. Dies gilt insbesondere für die Literatur. Das ist ein ziemlich depressiver Satz. Ja, war mit der Grund für die Depression oder für die Auslöser immer wieder, dass Burger sich nicht als Schriftsteller anerkannt fühlte?
Nein, das würde ich jetzt vollkommen voneinander ablösen. Die zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun. Dass er mit diesen übersteigerten Auftritten, die eben in die Geschichte eingegangen sind, oder auch mit diesen politisch nicht ganz korrekten Geschichten, die dann in der FAZ nach der Scheidung zum Beispiel erschienen sind, oder die andere Welle, die er im deutschen Feuilleton geworfen hat, war der Verlagswechsel von Fischer zu Surkamp, das ihm dann auch, wo er einfach mit Interna an die Öffentlichkeit ging, dass das nicht mehr das korrekte Verhalten an den Tag gelegt hat. Aber das denke ich nicht, dass die zwei Dinge zusammenhängen. Es hätte immer so sein müssen wahrscheinlich, dass er die absolute Nummer eins ist, um überhaupt zufrieden zu sein. Aber er hat, glaube ich, zu Lebzeiten schon die Wertschätzung erfahren, die er als Schriftsteller erfahren konnte.
Er war nicht zufriedenzustellen, oder?
Nein, aber das hat eben, glaube ich, mit einer grundsätzlichen Nicht-Zufriedenstellenheit zu tun, auch wenn es dieses Wort erst in diesem Moment jetzt gegeben hat. Es hat damit zu tun, dass er einfach ein Fass ohne Boden war, was diese, ich habe aufgezählt, mehrere Bobfahrten. Es geht nicht, dass man das nur einmal macht. Es geht nicht, dass man nur ein Menü bestellt, wenn man in einem Nobel-Restaurant war. Es geht nicht, dass man nur einen Ferrari hat. Es musste immer mehr sein.
Simon Zumsteck, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs über Hermann Burger. Wir hören zum Abschluss noch eine Musik. Was haben Sie da noch mitgebracht?
Da habe ich noch Stardust mitgebracht mit Lionel Hampton. Auch da wiederum, ich habe das Vibraphonspiel von Hermann Burger schon erwähnt, versteckt sich eine persönliche Passion von Burger dahinter. Es gibt sogar noch die kuriose Anekdote, dass in diesem ersten manischen Sommer 79 er eben sogar das Original Vibraphon von Lionel Hampton ersteigen konnte, das Hampton auf der Schweizer Tournee gespielt hat und also fortan in der Schweiz, wenn Burger nun selbst ein Vibraphon-Konzert gab unter Freunden, dass er das mit einem Lionel Hampton Vibraphon tun konnte.
Und wir hören einen Auszug daraus. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für die vielen literarischen und biografischen Details über Hermann Burger. Und ja, wer lesen kann und lesen möchte, sollte Burger lesen. Die Werke von Hermann Burger in 8 Bänden mit allen zu Lebzeiten veröffentlichten Texten, herausgegeben von Simon Zumsteck im Verlag Nagel und Kimpche. Das war HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Literaturwissenschaftler Simon Zumsteck. Gastgeberin war Hanne Kulesser und nun Lionel Hampton.